Ja, also bei uns schaut natürlich alles ganz anders aus, weil uns schon die Sprache trennt, ist keine Frage. Das sieht man nicht zuletzt auch an der geschliffenen Rhetorik des deutschen Vortragenden und meiner Rhetorik auf der anderen Seite. Das, was ich nur ergänzend anbringen möchte, ich möchte nicht ein Co-Referat halten, oder sagen wir so, ich möchte wirklich ein Co-Referat halten und nicht ein zweites Referat halten. Ein paar Anmerkungen aus österreichischer Sicht. Das erste ist tatsächlich die große Problematik in der intergenerationalen Sicht, dass wir in Österreich so ähnlich wie in Deutschland versagt haben in der Weitergabe des Lebens. Ich habe mir nochmal die Statistik jetzt gerade hergeholt. Wir haben einfach, meine Generation ist gleich Babyboom mit ca. 130.000 bis 134.000 pro Jahrgang, hat hervorgebracht eine Generation mit etwa 100.000 Menschen pro Jahrgang. In den letzten 3-4 Jahren ist es gestiegen, momentan auf 84.000. Sagt man, ein sensationelles Greifen, alle Maßnahmen. In Wahrheit greifen diese Maßnahmen nicht, weil das ist jetzt die Generation, wo sich jene Kinder vermehren, die im Zuge des Bosnienkriegs nach Österreich gekommen sind. Die ja viel früher in der Reproduktion unterwegs sind, als unsere Generation unterwegs war. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich in der Geburtenrate, ja, ich habe es kürzlich erst wieder gesagt, so ähnlich wie Japan sind, 1,74 Kinder pro Frau im reproduktionsfähigen Alter. Allerdings schafft das Japan ohne Zuwanderung. Insofern haben wir tatsächlich in der Weitergabe des Lebens ein intergenerationales Problem. Aber das wird, und da bin ich völlig bei Ihnen, verstärkt durch das intragenerationale Thema, weil wieso kommen einfach weniger? Das heißt, es beteiligen sich einfach weniger an der Reproduktion innerhalb einer Kohorte. Und das ist etwas, was wir einfach gesellschaftlich tabuisiert haben, mit dem Satz, es kann niemand was dafür, dass er keine Kinder kriegt. Aber ganz so stimmt das natürlich nicht. Weil in dem, es kann niemand was dafür, schwingt ja ein Vorwurf in beide Richtungen, zum Motto, du machst was, eigentlich erscheint oder wie auch immer, und der andere macht halt nichts, aber der kann ja auch nichts dafür. Es ist das eben eine Frage, wie weit eine Gesellschaft das Thema der Reproduktion als solches kommuniziert und transportiert, sich damit auseinandersetzt und nicht nur als Ergebnis von irgendwelchen Verläufen begreift, über die man nicht weiter reden darf. Das ist aber in Österreich geschehen. Man redet nicht darüber, weil sich natürlich, und da sind natürlich die Deutschen dran schuld, Mutterkreuz riecht. Man kann darüber nicht reden bei uns und wir haben es nie geschafft, darüber zu reden. Weil die Deutschen, sie wissen, aber wir reden auch nicht darüber. Und das ist vielfältig natürlich in Kindererziehung und so weiter. Es kommt das Thema nicht vor. Es kommt irgendwo in Schulbüchern, nein, gar nicht. Wenn dann in irgendwelchen kleinen Statistiken, im Mathematikunterricht, aber thematisiert, was heißt Leben dürfen und Leben weitergeben, ist kein Thema. Und das ist im Grunde genommen ja auch in einem anderen Punkt tabuisiert in Österreich, nämlich bei der Abtreibungsdebatte. Man redet nicht über Leben. Und Aktion Leben heißt, naja gut, das sind halt die Reaktionären, die sich beschäftigen mit, sie wissen ohne dies, aber da kann man darüber schon gar nicht reden. Aber das ist im Grunde genommen ein Indikator, dass eine Gesellschaft sich mit der Grundbedingung des Lebens nicht beschäftigt. Zumindest nicht ausgesprochen beschäftigt. Aber wie Freud gesagt hat, wenn man nicht spricht, führt es entweder zu Depression oder zu Aggression. Und das sehen wir ja in vielfältigen Facetten unserer Gesellschaft. Wo starke Aggressionen da sind, ist es zwischen politischen Gruppierungen, zwischen innen und außen. Und ja, ich möchte das einmal nur in den Raum stellen. Wir haben ein Grundproblem in der Weitergabe des Lebens und in Reden darüber, wie Leben zustande kommt, was Leben bedeutet. Letztlich wird dann Leben thematisiert als ein Kunstprodukt meiner Vorstellungen, was ich mir an Erwartungshaltungen irgendwie zusammenbaue. Ich formuliere da gern, es ist wie ein Setzkasten, Sie wissen das, nicht im Schulunterricht, sondern wo man so die kleinen Nippes hineinstellt, wie die Deutschen sagen würden. Wir würden sagen, ich weiß nicht, irgendwelche Kleinigkeiten, ja, hineinstellen. Wo man Dinge hineinstellt und irgendwo gehört dann natürlich auch ein Kindchen dazu, irgendwann einmal. Aber das ist natürlich nicht das Leben. Das Leben ist kein planbares Projekt, sondern ist ein Thema, wo man offen sein muss. Für die vielfältigen Entwicklungen, die einem gewollt, ungewollt, erhofft, befürchtet zukommen. Aber das passt nicht in eine Gesellschaft, die sich verschrieben hat in bestimmten Kreisen dem Paradigma der Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche. Das ist nicht mein Paradigma, obwohl ich in der Wissenschaft stehe und sie gerne habe, aber das alleine erklärt das Leben nicht. Es gibt allerdings Menschen in der Politik, die ja das Sagen haben über weite Strecken, die genau diesem Paradigma folgen. Alles in Zahlen zerlegen und Schluss. Und da wird natürlich ganz klar, dass auch bei uns jene, ich sage bewusst, unsinnigen Studien herauskommen, wo man, wir machen das natürlich etwas noch technokratischer formuliert, die Dependenzquoten vergleicht und sagt, naja, haben wir halt weniger Kinder, mehr Altes geht sich unterm Strich aus. Sie haben das ja schön mit Altenlastquoten und Jugendlastquotient und Gesamtlastquotient. Bei uns ist das die Dependenzquote. Wie ich das zum ersten Mal vor etwa 10 Jahren gelesen habe, so eine Studie, habe ich mir gedacht, das ist aber interessant. Das suggeriert, als wäre die Pflege eines alten Popos völlig ident mit der Pflege eines Kinderpopos. Und das ist es aber nicht. Weil im einen Fall wird viel mit Liebe und Zuwendung kompensiert, was die Nase mit sich bringt. Und im anderen Fall ist halt einfach der Dienstleistung gegen Entgelt. Über weite Strecken. Und da muss man dann schon fragen, wie kann eine Gesellschaft das entsprechend finanzieren? Will sie das? Kann sie das? Wenn hinten nach die Menschen auch die Menschen ausgehen, die Hände ausgehen. Genau. In diesem Punkt kommt dann in der Statistik, wo man es rein als Formel sieht, halt andere Hände herein. Und das haben wir in der Pensionskommission seit vielen Jahren, sehen wir das, wie berechnet wird, was da für Zuwanderungsquotient drin ist. Wir haben mal dann hinterfragt vor einigen Jahren, woher sollen die Leute kommen. Da waren dann drinnen 25.000 Kasachen und 10.000 Nigerianer und so weiter. Rein am Reißbrett hat das Sozialministerium Statistik aus, die halt hochgerechnet, was man sich erwartet, dann kann sich's ausgehen. Ab dem Moment geht sich die Formel wieder aus und ist alles wunderbar. Aber das Nigerianer und Kasachen und so weiter nicht eins zu eins substituieren können, was an autochthonen Händen fehlen, wird ausgeblendet. Im Hinblick aufs Pensionssystem geht es auch aus. Da haben wir dann plötzlich genug Leute. Ob die ausgebildet sind, ob die zur Wertschöpfung eins zu eins beitragen können, wie die Stammbelegschaft der Republik, wird ausgeblendet. Ich habe vor vielen Jahren dann schon einmal gesagt, liebe Freunde, so geht sich das nicht aus. Wir müssen doch entsprechend einmal sagen, was kommen da an Kosten auf uns zu? Das ist kein Problem, wo Sie gesagt haben, Problemverweigerung, das ist bei uns in vielfältigen Bereichen auch. Und das ist im Grunde verantwortungslos. Wir haben nicht nur 20 bei uns geistern Studien herum, die sagen, 25% beherrschen Lesen, Schreiben, Rechnen nicht nach der Pflichtschule. Die Deutschen sind halt ein bisschen besser, offenbar. Wir haben 25%, ich weiß es nicht. Mir ist das auch gleichgültig, ob es 20 oder 25%, es sind jedenfalls zu viele. Denn wenn wir den Menschen nicht mehr den berühmten Dreiweg beibringen, Lesen, Schreiben, Rechnen. Der Dreiweg, das war das Wesen der Trivialschule. Wenn Sie nicht einmal die Trivia können oder das Trivium, also Sie wissen, was ich meine, beherrschen, dann ist es im Grunde genommen dramatisch für die weitere Entwicklung ins Bildungssystem. Wenn von 130.000 Menschen in meiner Generation sich ein bestimmter Prozentsatz entschließt, auf Berufe zu machen, in unserem Fall einschlägig Arzt, Pflege, Lehrer, für diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben, und wenn wir davon ausgehen, dass das der Prozentsatz gleich bleibt in einer Gesellschaft, wären das in der nächsten Generation bereits 30% weniger. Und jetzt ist die große Frage, können wir diese fehlenden 30% eins zu eins substituieren durch Menschen aus völlig anderen Kulturkreisen? Nein, wohl nicht. Und davor macht man aber die Augen zu. Und das ist ein weiteres Problem für mich der Generationengerechtigkeit, nämlich das ist schon eine Frage der Weitergabe von Wahrheit. Das ist ein Thema der Weitergabe eines Wertes. Wir haben hier einen massiven Bruch in der Generationenabfolge, der für mich ein Gerechtigkeitsthema darstellt. Wir haben bestimmte Themen nicht weitergegeben, weil wir nicht darüber reden, gesamtgesellschaftlich. Weil es gilt heute als unmodern, wenn man sagt, bitte kümmere dich um was auch immer. Weil, jeder soll schauen, wie er selber das Rad neu erfindet. Ich halte auch das für eine Zumutung an die nächste Generation. Dass wir nicht zumindest offerieren bestimmte Lebensmuster, Lebensmodelle. Und sagen, such dir was aus, überleg. Sondern sagen, da mische ich mich nicht ein, du wirst schon deinen Weg finden. In Wahrheit überwälzen wir da auf die nächste Generation enorme Transaktionskosten, um es ökonomisch einmal zu formulieren. Alle die Fehler, alle das Suchen, dieses Basteln des Lebens wird wahnsinnig viel an Last auferlegt auf die nächste Generation. Und dann wundern wir uns, wenn sie massivste psychische Probleme haben. Wenn sie mit sich und den anderen nicht zurande kommen, wenn sie sich in der Gesellschaft nicht wohlfühlen, weil die Gesellschaft nicht mehr signalisiert, wie sie ausschaut und den Jungen auch nicht sagt, du könntest da andocken oder dort andocken oder woanders, sondern es fängt jeder bei Stunde Null an. Auch das ist für mich ein Gerechtigkeitsproblem in der Generationenabfolge. Und dann, ich habe mir jetzt noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die sehr wichtig sind im Unterschied zu Deutschland. Aber bevor ich auf das eingehe, sehe ich jetzt noch einen. In der Tat, in den Lohntheorien haben wir einen massiven Wandel gehabt, schon vor unserer Generation. Wenn wir uns die alten Texte anschauen, der Lohntheorien, die im 19. Jahrhundert im Wesentlichen entstanden sind, wo man die Erwerbslöhne als Problem im Grunde genommen einmal erkannt hat, als Massenphänomen, dass man diskutieren muss, was soll denn der Mensch verdienen, hat man gesagt, naja, und da finden wir quer durch den Gemüsegarten, finden wir Aussagen wie, der Arbeiter, um die ging es damals, soll das verdienen, dass er mit seiner Familie gut leben kann. Das war ein Familienkonzept. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts ist man dann in ein Individualleistungskonzept gegangen. Da steht dahinter die Marx'sche These im Grunde genommen, dass man sagt, naja, der Mensch entäußert sich halt etwas und in dieser Entäußerung liegt dann das, was abzugelten ist. Liegen quasi auch objektive Werttheorien, dass man sagt, naja, dass der Wert deiner Arbeit liegt halt, was du verzichtest, was du sonst mit deiner Händearbeit machen könntest. Dass aber da auch viele subjektive Komponenten drinnen sind, subjektive Einschätzung nach, was ist dem anderen deine Arbeit wert? Das hat man ausgeblendet über weite Strecken, so viel ist es und alles andere wird dann auch als unsozial dargestellt. Wenn jemand sagt, und ich bin halt bereit für diese und jene Arbeit mehr zu bezahlen, dann sagt man, Moment, das geht wiederum nicht, weil das ist diskriminierend und ähnliches. Ja? Wir haben ein massives, aus meiner Sicht, Theoriedefizit, wie man menschliche Arbeit entlohnt. Und das setze ich dann fort natürlich in der Frage, wie gleiche ich allfällig unerwünschte gesellschaftliche Effekte aus diesen Lohntheorien im Transfersystem aus. Und dann möchte ich aber kurz eingehen auf den entscheidenden Unterschied zu Deutschland und das tatsächlich in der Verfassungslage. Wir haben im Bereich der Familienbesteuerungserkenntnisse, wir können Ihnen ja vor dem Vorhang hier wieder einmal sehen, im Bereich der Familienbesteuerungserkenntnisse gibt es eine Aussage, dass der Staat, also da geht es nicht um die Familienförderung, da geht es darum, dass der Staat nicht doppelt zulangen darf bei einem Menschen. Er darf ihn nicht zum Unterhalt verpflichten und gleichzeitig von dem auch noch Steuerleistung nehmen. Das ist nicht ein Familienthema gewesen, sondern es ist einfach ein Individualthema. Du, lieber Freund, du bist unterhaltspflichtig und der Staat darf nicht doppelt von deinem Unterhalt auch noch Steuern nehmen. Und da war dann die Frage, naja, wie soll man das jetzt gerecht lösen? Und da hat man gesagt, naja, Kind ist privat, aber ist auch Staat, also machen wir halt die Hälfte. Zur Hälfte des Regelbedarfs darf der Staat zulangen und sonst nicht. Aber das sehen wir schon, das war kein familienpolitisches Konzept. Das war einfach eine Frage des Gleichheitssatzes. Es dürfen nicht Leute doppelt verpflichtet werden, von ihrem Entgelt was herzugeben, wenn ein anderer nur einfach verpflichtet wird. Und das ist so eine einfache Geschichte, die daraus resultiert, dass wir das Familienthema in unserer Verfassung nicht kennen. Das ist nicht da. Ich habe aufgrund einer Anregung im Institut für Medienforschung, der Professor Vonach hat mir ein bisschen Literatur auch aus Deutschland und so weiter, und wieso ist das bei uns eigentlich? Na, es ist einfach bei uns kein Thema. Unsere Verfassung kennt das alles nicht. Wir haben eine rein formale Verfassung, wo wir nicht einmal den Grundbegriff, wozu der Staat da ist, kennen in Österreich. Den kennt das deutsche Grundgesetz. Die Würde des Menschen zu sichern ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Bei uns ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus, hat 9 Bundesländer und so ist alles da. Aber wozu das ganze Staat da ist, sagt unsere Verfassung nicht. Weil darauf konnte man sich in Österreich nie einigen. Nie. Weil zwischen Rot und Schwarz, wozu ist der Staat da? Gar in den 20er Jahren eine einheitliche Aussage darüber finden, denkunmöglich. Und das Höchste, was Kelsen finden konnte, war ein rein formales Konzept. Staatliche Organisation. Aber fundamentale Fragen der gesellschaftlichen Organisation zu klären, kennt unsere Verfassung nicht. Und deswegen gibt es bei uns nicht irgendwo meines Erachtens auch Erwartungen in nächster Zeit, dass man solche Aussagen, wie Sie berichtet haben, findet zur Sozialversicherung und so weiter, weil Familie ist kein Thema. Und jetzt muss ich ein bisschen ergänzen, es ist natürlich ein Thema in den meisten Landesverfassungen. Aber dort spielen Sozialtransfers und so weiter kaum eine Rolle. Man könnte es allenfalls thematisieren bei Sozialhilfe und so, sofern das nicht eh über 15a-Vereinbarungen wiederum für den Bund gleichgeschaltet ist und so weiter. Wir haben in Österreich darüber keine verfassungsrechtlich fundierte Diskussion, die in etwa zu vergleichbaren Erkenntnissen führen könnte. Und daher können wir jetzt einen kleinen Ausblick machen. Also morgen zum Klagen anfangen, weiß ich nicht, ob das in Österreich so gehen wird, aber morgen zu diskutieren anfangen. Und vielleicht einmal wirklich zu sagen, wie geht es jetzt weiter mit uns, wozu ist der Staat da und was hat Familie für einen Stellenwert in unserem Verfassungsgefüge. Da wird eine jahrelange Debatte, wo man sich vor die Füße prügeln wird werfen, was meinst du mit Familie und so weiter. Du hast nur einen traditionellen Familienbegriff und so weiter. Und dann wird man in allen Bereichen, auch im katholischen Bereich, die Frage einlösen müssen, was halte ich für Familie für fördernswert? Und ich bin der festen Überzeugung, dass jede Familie förderungswert ist. Jeder, der sich dem Thema der Reproduktion aus einer personalen Verantwortung widmet, ist förderungswürdig. Ob verheiratet oder nicht, ist nicht das Thema. Entscheidend ist, ist man offen für die Weitergabe des Lebens, sagt man Ja zu Menschen in einer Paarbeziehung und zu Menschen in der nächsten Generation. Und diese gesellschaftliche Debatte ist bei uns überfällig. Vielleicht finden wir dann doch irgendwann einmal einen Konsens darüber, was der Stellenwert für eine Gesellschaft, die an ihre eigene Zukunft glaubt. Wenn eine Gesellschaft sich dem Thema des Lebens nicht stellt, verliert sie ihre Vitalität. Wörtlich gesagt ist das ein ganz wichtiger Zusammenhang für mich und deswegen wollte ich Ihnen am Schluss noch sagen, und jetzt gebe ich das Wort wieder zurück.
Herzlichen Dank. Also da gibt es natürlich ganz viel von uns allen dazu zu sagen. Weil wir Sie hier haben, ich glaube, Sie haben noch ein paar Notizen gemacht, wollen Sie gleich etwas dazu sagen?
Ja, gerne.
Und wann gehen wir in die Diskussion?
Sehr gerne. Also der Dreh- und Angelpunkt im deutschen Verfassungsrecht ist der Artikel 3, offensichtlich wie in Österreich, die Gleichbehandlung. Sie ist in Deutschland verstärkt durch den Grundgesetz Artikel 6, das ist der Grundgesetzartikel der Familienförderung. Förderung setzt begrifflich schon voraus, dass keine Nachteile entstehen dürfen. Und wenn der Artikel 3 durch Artikel 6 verstärkt ist, dann bedeutet das schlicht und einfach, dass im Bereich der Abwehr Funktion von Grundrechten, also da, wo der Staat mit einem Abgabenbefehl den Bürgern gegenübertritt, jegliche Benachteiligung von Familien verboten ist. Das ist die Ausgangslage. Und ich bin zu dem Thema ja gekommen durch meine Doktorarbeit »Wie die Jungfrau zum Kind«. Ich habe nicht gewusst, auf was ich da stoße. Und hat nur festgestellt, dass man in den 50er Jahren sehr präzise diese Frage der Kindererziehung mit der Alterssicherung gesehen hat, im Zusammenhang. Und dann habe ich natürlich irgendwann darüber nachgedacht, wie man das Ganze auch wieder auf die Reihe kriegen könnte. Und dann habe ich mal mit meinem alten Mentor, einem Jesuiten, Oswald von Nell-Breuning, der war damals schon weit über 90, aber war eine souveräne Denkergröße, der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass natürlich Kindererziehung und Geldbeiträge ökonomisch identisch sind, und zwar auf der Ebene des Konsumverzichts. Wenn ich von meinem Einkommen abgeben muss für die Alten, ist das Konsumverzicht. Und wenn ich Kinder erziehe und meine Zeit dafür einsetze, ist es auch, und Geld auch einsetze, dann sind sämtliche Merkmale auch erfüllt, die den Konsumverzicht ausmachen. Auch Zeit ist übrigens ein Konsumgut, wie man erkennt bei allen Tarifverhandlungen, wo es darum geht oder ging, Arbeitszeitverkürzungen in Rentenwerte umzumünzen. Und das war der Dreh- und Angelpunkt für das erste Verfassungsverfahren, was ich damals eingeleitet habe und was mit dem Trümmerfrauenurteil endete. In diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht sich noch nicht dazu durchringen können, die Beitragsäquivalenz der Kindererziehung, also ihre Gleichwertigkeit mit Geldbeiträgen, auszusprechen. Sie haben nämlich dann Kunststücke unternommen, um das zu leugnen. Sie haben gesagt, im Umlageverfahren, das nicht verfassungswidrig ist, haben Beiträge in Geld und in Kindererziehung unterschiedliche Funktionen, denn der Beitrag in Kindererziehung kann ja nicht gleich am nächsten Tag wieder ausgeschüttet werden auf die Konten der Rentner. Die sind nicht gleichartig, und durch diesen Kunstgriff Gleichwertigkeit durch Gleichartigkeit zu ersetzen, meinten die, dem Problem entronnen zu sein. Ich habe dann darauf hingewiesen in der Literatur, unmittelbar nach dem Urteil, dass die Frage der sogenannten Verfassungswidrigkeit des Umlageverfahrens vollkommen ignoriert, dass es sich beim Umlageverfahren um eine volkswirtschaftliche Grundtatsache handelt. Das geht gar nicht anders. Das ist so, als ob man sagen würde, die Schwerkraft ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Und dann kam das Argument mit dem Konsumverzicht, und dass die Konsequenz dieser Entscheidungsbegründung wäre, dass der Konsumverzicht, der nach rückwärts geht, nämlich zu unseren Alten in Form von Geldbeiträgen, für ein Vorsorgesystem mehr wert wäre als die Beiträge, die nach vorne geleistet werden mit Richtung auf Zukunft, nämlich durch unsere Kindererziehung. Und das habe ich damals ziemlich scharf formuliert, und die Konsequenz war dann im Beitragskinderurteil, dass sie gesagt haben, jawohl, da ist eine Äquivalenz, das ist konstitutiv und konditional völlig gleichwertig, ohne den einen oder den anderen Beitrag bricht das System zusammen. Das ist die Ausgangssituation jetzt in Deutschland. Also auch Gleichheitsgrundsatz und nicht Menschenwürde.
Ja. Wobei bei uns die Sache mit dem Gleichheitsgrundsatz einfach in vielfältiger Weise nicht so scharf argumentiert wird. Das sind eher aus dem Bauch herauskommende Urteile. Wir haben über Jahrzehnte hindurch nicht eine halbwegs gefestigte Dogmatik im Gleichheitssatz gehabt. Bei uns hat der VfGH nie entwickelt eine schlüssige Theorie, was heißt gleich und was heißt ungleich. Das ging so weit, dass, wie ich studiert habe, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, stand im Standardlehrbuch im Walter Mayer der Satz, Gleichheitsfragen sind in so hohem Maße von rein subjektiven Wertungen abhängig, dass sie sich einer rational-wissenschaftlichen Betrachtung entziehen. Standardlehrbuch hat gesagt, man kann über Gleichheit mit dem VfGH kein vernünftiges Wort reden. Man muss das wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Heinz Mayer lebt dann noch, wie Sie alle wissen, und insofern, das ist nicht so lange her. Man hat dann in den 90ern eine andere Theorie, nämlich übernommen, Ziel-Mittel-Relation und Übermaßverbot und so weiter, das ist alles ein sehr junges Phänomen bei uns. Und das sind ganz gravierende Geschichten. Ich wollte aber noch auf einen anderen Punkt hinweisen, der mir sehr wichtig gerade für Österreich ist, durchaus im Unterschied zu Deutschland, in der Generationengerechtigkeit. Wenn ich vorhin gesagt habe, meine Generation hat weniger Kinder in die Welt gesetzt als die Vorgeneration, dann kann man sagen, nur das ist halt so. Sie hat sich aber genau damit ein erhebliches Ausmaß von Alimentationslast entledigt, hat bekommen Alimentationsleistung als Generation und sie nicht weitergegeben. Gleichzeitig war das aber die Generation, die Staatsschuld massiv ausgebaut hat. Ob das ein ethisches Verdienst ist, ist eine andere Frage. Natürlich hat auch Deutschland Staatsschuld aufgebaut, aber Deutschland, sagen wir salopp, hat sich die DDR dazu gekauft. Und wir nicht. Wir haben schlichtweg verbraten, in vielfältigster Weise. Natürlich haben wir endlich in unserer Infrastruktur, wir haben unsere Gewässer schön renoviert und wir haben Murmürz können wir trinken und so weiter. Das ist alles, ich möchte das nicht kleinreden. Aber wir haben gleichzeitig es uns recht gut gehen lassen. Und das ist etwas, wo wir sagen, nein. Mir hat einmal der Professor Fritsch vor Jahrzehnten, Staatsschuldenausschuss, hat mir gesagt, wissen Sie, 70% unserer Staatsschuld sind gleichzusetzen mit akkumulierten Pensionszuschuss aus dem öffentlichen Haushalt. Natürlich hat Geld kein Maßstab, Aber das Volumen ist schon recht interessant, dass er damit angesprochen hat, De mortuis nil nisi bene, ist klar. Aber die zeitliche Parallelität des Aufbaus von Staatsschuld ab Anfang der 80er Jahre ist es dann explodiert. Ich habe immer verstanden, Hannes Anders, wenn er sagt, ich kann nicht viel dafür, weil ich habe es übergeben mit etwa 30% des BIP, Staatsschuld, ist tatsächlich dann explodiert, Anfang der 80er Jahre. Aber ich habe dann gesagt, einmal in einer Veranstaltung auch, aber zu ihrer Zeit wurde schon der mentalitätsmäßige Grund gelegt, dass es einfach so lohnfähig wird, Staatsschulden zu machen. Seit Anfang der 80er Jahre, sprich genau zu dem Zeitpunkt, wo dann die Babyboom-Generation 25 ungefähr war und in die Positionen dann eingerückt ist, natürlich noch nicht alles entscheidungsfähig und so, wo die Babygeneration dann begonnen hat, die Reproduktion zurückzuschrauben, ist parallel der Wohlstand gestiegen und das alles auf Kosten auch der nächsten Generation. Und das ist für mich auch eine doppelte Enteignung der nächsten Generation. Wir legen ihr die Schuld auf und geben ihr weniger Alimentationsleistung.